Genau, liebe Jugend, wir haben jährlich die Tradition, in der Adventszeit einen besonderen Fokus auf die frohe Botschaft zu setzen. Auf die frohe Botschaft, über die wir an Weihnachten viel sprechen, von der wir auch gerade eben gesungen haben, Freue dich Welt. Wir feiern die Geburt von Jesus Christus, unserem Retter. Und die heutige Predigt und auch die Predigten nächste Woche, übernächste Woche, sie sollen uns dazu dienen, uns zu erinnern und zu verstehen, worum es an Weihnachten wirklich geht. Und besonders, worum es im Evangelium geht und warum der Christ in diesen Tagen sich auch wirklich freut. Warum es für einen Christen eine Freude ist, sich auf dieses Fest vorzubereiten. Und auf der Suche danach, welche Textstelle für den heutigen Tag passen könnte, bin ich in Römer Kapitel 1 stecken geblieben. Ich wollte eigentlich einen Vers etwas später mit euch durchgehen, aber der Vers hat sich bei mir eingenistet, oder die Verse, und ging mir nicht mehr aus dem Kopf, nämlich Römer Kapitel 1, die Verse 16 und 17. Sie sind für mich die letzten Wochen sehr wertvoll geworden. Und ich habe dann Kommentare zu den Versen gelesen, habe dann herausgefunden, dass es nicht nur mir so ging, dass die Verse tief festsitzen im Kopf, sondern Martin Luther, der Reformator, ihn haben diese Verse tatsächlich zur Rettung bewegt, zum Glauben an Gott. Und auch John Wesley, ein Erweckungsprediger aus dem 18. Jahrhundert in England, auch ihn brachten diese Verse zu Gott. Weil diese Verse genau darüber sprechen, wie kommt ein Mensch zu Gott? Wie kann ein Mensch vor Gott treten? Und deshalb habe ich die Predigt heute auch genannt, die Botschaft, die dich rettet. Die Botschaft, die dich rettet. Und ich fand es sehr interessant, wie diese Textstelle sich genau dieser Frage nähert. Denn zunächst beantwortet die Textstelle, was das Besondere überhaupt am Evangelium ist, warum der Christ diese Botschaft immer und immer wieder erzählt, was so schön an dieser Botschaft ist, warum wir sie erzählen, warum der Christ sich nicht schämt, obwohl er in dieser Welt beschämt wird. Und der Vers erklärt auch, warum wir Menschen diese Botschaft überhaupt brauchen. Zweitens widmet sich die Stelle dann dem Kern der Botschaft. Worum geht es eigentlich beim Evangelium? Was ist der Inhalt? Warum braucht der Mensch überhaupt Rettung? Kann der Mensch nicht einfach für sich leben? Das sind die zwei Fragen, die wir uns heute anschauen wollen. Die Botschaft, die dich rettet. Was ist das Besondere an der Botschaft und was ist der Inhalt? Und bevor wir gleich die zwei Verse oder auch einen etwas größeren Kontext lesen, will ich einmal mit uns beten und ihr dürft dafür sitzen bleiben. Herr, ich bitte dich um Segen jetzt, wenn wir dein Wort lesen. Bitte sprich zu uns, schenk uns offene Augen für die Wunder in deinem Gesetz, schenk uns offene Ohren, Herr, und besonders offene Herzen. Hilf uns, alles abzulegen, was uns ablenkt, Herr. Ich bitte dich, dass wir ergriffen sind von deinem Wort, von dem Evangelium, dass wir nicht einfach kaltherzig darauf hören, was du für uns getan hast, Herr. Ich bitte dich, dass wir bewegt werden, dich mehr und mehr anzubeten und mehr und mehr vorbereitet werden, auch jetzt auf diese Adventszeit. Herr, in der Welt sind sehr viele Menschen verloren und sie brauchen diese Botschaft, sie brauchen die Rettung, Herr. Ich bitte dich, dass wir als deine Kinder bewegt werden, dein Wort zu verkünden, dass wir uns eben nicht dafür schämen. Und ich bitte dich, Herr, für alle, die dich nicht kennen, Herr, dass sie bewegt werden, mehr und mehr über dich nachzudenken, Herr, und letztlich zur Buße zu kommen. Segne jetzt diese Predigt. Amen. Wir wollen Römer Kapitel 1, die Verse ab 13 lesen, einfach um ein etwas größeres Bild zu haben und etwas besser zu verstehen, worum es hier eigentlich geht. Römer Kapitel 1, die Verse 13 bis 17. Paulus schreibt: Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder, dass ich mir schon oftmals vorgenommen habe, zu euch zu kommen. Ich wurde aber bis jetzt verhindert, um auch unter euch etwas Frucht zu wirken, gleich wie unter den übrigen Heiden. Ich bin ein Schuldner, sowohl den Griechen als auch den Barbaren, sowohl den Weisen als auch den Unverständigen. Darum bin ich so bereit, so viel an mir liegt, auch euch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes, aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Der erste Punkt der Predigt lautet: Was ist das Besondere an dieser Botschaft? Was ist das Besondere an dieser Botschaft? Und wir wollen die Frage nun in Vers 16 beantwortet sehen. Ich lese noch einmal Vers 16 vor. Paulus schreibt: Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Was ist das Besondere an dieser Botschaft? Wir sehen zu Beginn im Vers 16 ein Wörtchen denn. Paulus schreibt denn. Und dieses Wörtchen lädt dazu ein, zu verstehen, worum geht es eigentlich? Was ist der Kontext? Was will denn Paulus hier erklären? Was drückt das denn aus? Paulus, er sagt, wir haben diesen Abschnitt ab Vers 13 gelesen, dass er unbedingt nach Rom möchte. Er hat gehört, dort sind Christen, er möchte zu ihnen gehen, ihnen das Evangelium von Christus verkündigen, um sie in ihrem Glauben zu stärken. Und diese Verkündigung der frohen Botschaft, wie wir gesehen haben, ist nicht einfach ein persönlicher Wunsch von Paulus, sondern er sieht es als eine Pflicht, als eine Schuld. Er sagt in Vers 14, dass er schuldig ist, allen das Evangelium zu verkündigen. Und er spricht von Griechen und Barbaren. Griechen waren die Hochkultur, neben auch den Römern und alle anderen Völker neben den Griechen und auch den Römern, die fremde Sprachen gesprochen haben, die bab, bab, bab gesagt haben, die sie nicht verstanden haben, waren für sie Barbaren. Und Paulus, er fühlt sich verpflichtet, allen Völkern, den größten Völkern dieser Welt, aber auch den kleinsten Völkern, das Evangelium zu bringen. Aber Paulus bleibt nicht nur bei Völkern stehen. Wir haben auch gelesen, er will auch allen gesellschaftlichen Schichten das Evangelium bringen. Ja, das Evangelium ist nicht nur für die großen Professoren, sondern auch für die ganz kleinen Kinder bei uns zu Hause, die noch nicht mal sprechen. Egal wie intellektuell, wie intelligent, wie begabt jemand ist oder wie unbegabt jemand ist, das Evangelium ist für alle da und Paulus will allen diesen Menschen das Evangelium verkündigen. Und als Christen sind wir Empfänger einer sehr besonderen Botschaft. Eine Botschaft, die uns gerettet hat. Und es ist eine Botschaft, die wir auf keinem Weg, kein Christ wird behaupten, er hat diese Botschaft verdient. Wir haben sie uns nicht erarbeitet, sondern es ist eine Botschaft, die wir aus reiner Gnade empfangen haben. Der Christ denkt oft nach darüber, wer bin ich schon, dass ich diese Botschaft verdient habe? Wer bin ich schon, dass ich ein Feind, ein Rebell Gottes, plötzlich wirklich Frieden haben kann mit Gott? Vielleicht hört ihr Predigt, lest die Bibel, lest Bücher und fragt euch, warum bin ich eigentlich gerettet? Warum nicht mein Nachbar? Warum darf ich Gottes Kind sein und vielleicht meine Tante nicht? Das Evangelium ist das größte Weihnachtsgeschenk, was wir Christen bekommen haben. Und wir sind es schuldig, ich bin es schuldig, mit euch, mit meiner Familie, mit meinen Kommilitonen, meinen Arbeitskollegen, mit meinen Nachbarn. Ich bin es schuldig, allen Menschen dieses Geschenk weiterzugeben, weil ich habe es nicht verdient. Und Gott hat es mir gegeben, damit ich es mit anderen, auch mit euch, hier teile. Aber genau dieses Teilen, auch wenn man vielleicht so ergriffen ist davon, dieses Teilen fällt uns nicht einfach. Es fällt uns nicht einfach in der Welt, genau von dieser frohen Botschaft zu erzählen. Aber genau darum geht es jetzt auch weiter im Vers. Paulus sagt, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Paulus erwähnt das Thema Scham nicht einfach so. Es gibt viele Gründe dafür, sich für das Evangelium zu schämen oder viele Gründe, warum man für das Verkündigen beschämt wird in der Welt. Lass mich einige Gründe aufzählen. Wir schämen uns, empfinden das Gefühl von Scham erstens, weil das Evangelium von einer kleinen, in der Welt unbedeutenden Nation ausgeht. Von einer Nation, die vom römischen Volk erobert wurde. Eine Nation, die nicht wirklich geschätzt wird. Juden, Christen, Menschen, die nicht wirklich besonders waren. Sie gehörten nicht zur gesellschaftlichen Elite. Es waren einfache Leute, teilweise Sklaven. Selbst Paulus, der diese Verse schreibt, er war inzwischen ein einfacher Mann. Er hat Zelte geflickt, er war ein Zeltmacher. Und jetzt möchte er ins große Rom zu den weisen Männern, den Philosophen, den Denkern, viele, die bei uns im Physikunterricht und sonst wo zitiert werden. Er will jetzt zu ihnen gehen, um ihnen das Evangelium zu verkündigen. Eine Botschaft von einem kleinen Volk. Aber nicht nur das jüdische Volk, nicht nur die Juden, nicht nur Paulus, sondern auch der Mittelpunkt des Evangeliums ist ein Grund, warum es so beschämt wird, und zwar Jesus Christus. Jesus war ein einfacher Zimmermann. Wir lesen in der Bibel nicht, dass er irgendein reicher, großer, mächtiger Mann war, zumindest in irdischen Maßstäben. Er war ein einfacher Zimmermann. Ein Zimmermann, der an ein Holzkreuz gehängt wurde. Das war die niedrigste Form der Hinrichtung, zu der jemand verurteilt werden konnte. Danach stand er wieder auf und lebt. Ein Märchen in den Ohren vieler Menschen. Aber nicht nur die Juden, nicht nur Jesus Christus, auch die ganze Lehre, die mit der Bibel einhergeht, wird in der Welt beschämt. Sei es, dass wir lernen, dass der Mensch total verdorben ist, die totale Sündhaftigkeit des Menschen. Sei es die Rettung aus Gnade allein, wie ich soll nichts machen, wie ich werde einfach so gerettet. Das ist doch Irrsinn. Der Fakt, dass Jesus Gott und Mensch ist, wird beschämt. Die Dreieinigkeit Gottes wird beschämt. Christus soll stellvertretend gelitten haben am Kreuz. Hat sich irgendjemand für mich opfern lassen? Das wird beschämt. Das kommende Gericht wird beschämt. Die ewige Verdammnis, von der wir lehren, wird beschämt. Die Ausschließlichkeit des Evangeliums wird beschämt. Wenn man erzählt, dass Jesus der einzige Weg ist, gerettet zu werden. Dass er der einzige Weg ist, durch den man dem Verderben entgeht. All das wird beschämt. Der schwedische Prediger Rosenius, ein Prediger aus dem 19. Jahrhundert, hat es sehr gut zusammengefasst, warum das Evangelium so beschämt wird. Ich lese vor, er schreibt, das Evangelium Christi streitet in jeder Hinsicht aufs Härteste gegen alles, was in unserer Natur am tiefsten liegt. Das Evangelium greift an, was der Mensch am meisten liebt, seine Unabhängigkeit. Das Evangelium fordert bedingungslose Unterwerfung, sowohl des Verstandes als auch des Willens unter das Wort Christi. Da wird alle Einbildung und alles Selbstvertrauen zu Boden geschlagen. Hier wird Gott allein ganz groß und der Mensch ganz klein. Der Mensch wird zum Bettler. Das sind viele Gründe, warum das Evangelium beschämt ist und warum es uns wirklich nicht einfach fällt, es zu erzählen. Aber Paulus schreibt, wie wir lesen, er schämt sich nicht, das Evangelium zu verkündigen. Er schämt sich nicht und er erklärt auch, warum er das nicht tut. Zunächst sehen wir, dass die Botschaft, die wir verkündigen, die Paulus verkündigt, eine Botschaft von Christus ist. Das Evangelium ist so besonders, das ist der erste Grund, es ist eine Botschaft von Gott. Das Evangelium ist eine Botschaft von Gott. Das Evangelium ist nicht irgendeine Botschaft von irgendeinem Menschen. Es ist nicht eine Botschaft, die sich irgendjemand ausgedacht hat oder irgendeine Menschengruppe oder sonst was. Das Evangelium ist eine Botschaft über Jesus Christus, der Gott ist und damit auch eine Botschaft von Gott selbst. Ich arbeite in einem Unternehmen mit sehr vielen Arbeitskollegen. Wir sind inzwischen fast 2000 Leute. Alle sind verteilt auf verschiedenste Gebäude und Etagen und Abteilungen und alles. Und ich als kleiner Fisch, als Student im großen Ozean des Unternehmens, mir fällt es sehr schwer, wenn mein Chef sagt, geh mal da und da und da und da hin, hol mal die und die Informationen ein, stell mal deine Aufgabe vor, deine Ergebnisse. Und mir fällt es schwer, gerade wenn ich sie nicht kenne, sie mich nicht kennen, da irgendwie als Student irgendwelche Ideen vorzuschlagen. Ja, wer bin ich schon, um meinem 20 Jahre alten Hasen, Arbeitskollegen, irgendwie was zu erklären, wie es eigentlich laufen soll. Aber wenn mein Chef mich schickt, der sagt, Eduard, deine Idee ist gut, dann fällt plötzlich diese ganze Scham weg. Wenn mein Chef mich schickt, wenn er mein Ergebnis für gut heißt, dann gehe ich ohne Probleme auf alle Menschen zu, zu denen er mich schickt. Ich schäme mich nicht anzuklopfen, ich schäme mich nicht, ein Gespräch zu unterbrechen. Ich weiß, dass das, was ich tue, gut ist. Und nicht anders ist es mit dem Evangelium. Gott selbst sendet diese Botschaft. Der Schöpfer des ganzen Universums, der Erhalter alles Lebens, er ist derjenige, der diese Botschaft sendet, der den Christen sendet. Wir werden vom größten Chef ausgesendet, eine Botschaft zu bringen. Und das macht diese Botschaft so besonders. Deswegen schämt sich Paulus nicht, weil er weiß, dass die Botschaft, die er verkündigt, von Gott selbst kommt. Warum soll ich mich für etwas schämen, was von Gott kommt? Deswegen ist diese Botschaft so besonders für uns. Sie ist von Gott. Und der Grund dürfte eigentlich reichen, rauszugehen und allen zu erzählen, wer Gott ist, wer Jesus Christus ist. Aber Paulus geht noch weiter. Er nennt uns drei weitere Gründe in Vers 16. Paulus schreibt weiter, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft. Wird das Evangelium verkündigt, dass Gott Mensch wurde, ein stellvertretendes Leben führte, ohne Sünde ans Kreuz ging, sich selbst als makelloses Lamm für unsere Sünde hingab, begraben wurde, wieder auferstand, dann trägt diese Botschaft, das Evangelium, Kraft in sich, Menschen zu retten. Und das ist auch der zweite Grund. Die Botschaft trägt Gottes Kraft in sich. Die Botschaft trägt Gottes Kraft in sich. Das Evangelium ist nicht einfach irgendeine Botschaft. Das Evangelium sind nicht einfach tote Buchstaben. Das Evangelium ist so besonders, weil Gott in diesen Worten wirkt. Es ist nicht der Mensch, der wirkt, wenn er das Evangelium erklärt. Es ist Gott, der diese Worte benutzt. Menschen in der Welt, sie prahlen ständig mit ihrer Kraft und Macht. Viele Menschen meinen, die eine Lösung zu haben. Viele Menschen, selbst wenn ihre Ideen sehr verrückt sind, haben auch gar keine Probleme, sie selbst im ganzen Internet zu verbreiten. Sie schämen sich nicht, auch wenn ihre Ideen so absurd manchmal sind. Und wir selbst, jeder von uns hier, ist versucht, genau solchen Menschen zuzuhören. Sei es, weil sie sehr reich sind, weil sie beruflich viel geschafft haben, weil sie vielleicht einen Abschluss, einen dreifachen, vierfachen Abschluss von Harvard haben, sonst wie viele Doktorenabschlüsse. Sei es, weil sie irgendwo ein Präsident sind, sei es, weil sie irgendwelche viele Followerzahlen auf Social Media haben, sei es, weil sie auch sehr viele Zuhörer haben, sei es auch von der Kanzel aus. Wir Menschen sind versucht, genau solche Menschen, die scheinbar sehr viel Masse bewegen, ein Vertrauen zuzuschreiben, eine Kompetenz zuzuschreiben, die sie gar nicht haben. Ach, da hat mir der und der Influencer was empfohlen, ja, dann kaufe ich das mal, obwohl er vielleicht nicht mal diese Kompetenz dazu hat. Einige schreiben Bücher über Depressionen, über Eheprobleme, nur um am Ende ihres Lebens zu merken, ich kann mir selbst gar nicht helfen, meine Bücher klappen gar nicht. Die Ehen zerbrechen, sie fallen in Depressionen und merken, ihre Weisheiten bringen gar nichts. Ihre Weisheiten, ihre Bücher, sie verändern Menschen gar nichts. Die Lösung, die sie gefunden haben, funktioniert gar nicht. Aber es gibt eine Botschaft in der Welt, die wirklich Veränderung bringt, die eine besondere Kraft in sich trägt, eine Kraft zu verändern. Und von dieser Kraft kann dir jeder Christ erzählen. Frag einen Christen, er wird dir erzählen, was das Evangelium in seinem Leben bewirkt hat. Vielleicht hast du auch schon Menschen gesehen, die plötzlich neu waren, die heute noch so waren und am nächsten Tag kommen sie und du kannst sie gar nicht mehr wiedererkennen, weil sie einfach anders sind und nicht nur für 1, 2, 3, 4 Tage, weil sie sich irgendwie zusammengerissen bekommen, sondern sie sind wirklich anders. Die Menschen sind einfach neu gemacht. Und das ist es, was das Evangelium tut. Das ist es, was Gott tut. Nicht der Mensch rettet einen anderen, wenn er das Evangelium verkündigt, sondern Gott ist es, der durch das Evangelium Menschen verändert und neu macht. Und das ist es, warum wir diese Botschaft so sehr brauchen, weil sie uns verändert. Sie macht uns neu, weil sie Gottes Kraft in sich trägt. Paulus schreibt weiter, ein dritter Grund, sich nicht für das Evangelium zu schämen, er sagt, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung. Ein dritter Grund, sich nicht zu schämen, ist, weil diese Botschaft rettet. Die Botschaft rettet. Das Evangelium, die Botschaft, die ist nicht nur einfach, es ist nicht einfach eine Idee, die wir teilen. Wir haben irgendwas herausgefunden und wir müssen es einfach irgendwie plötzlich unserem Umfeld mitteilen. Diese Botschaft, sie hat ein konkretes Ziel. Und dieses Ziel ist die Errettung von Menschen. Dieser Vers, dieses Wörtchen Errettung wird in anderen Übersetzungen, zum Beispiel der Elberfelder, ein bisschen anders übersetzt. Da steht, es ist Gottes Kraft zum Heil. Und dieses Wörtchen Heil hat in der Zeit von Paulus eine sehr besondere Bedeutung. Denn Heil bedeutet so viel wie Befreiung. Eine persönliche Befreiung, eine nationale Befreiung, sei es von Feinden oder sei es auch von Krankheiten. Und genau das ist es, was das Evangelium macht. Es ist eine Befreiung. Es befreit den Menschen. Es rettet den Menschen und bringt ihn zu Gott, der Erretter ist und Befreier. Wir Menschen, wir brauchen diese göttliche, kraftvolle Botschaft, weil sie das tut, was kein Mensch kann. Kein Mensch kann uns die Befreiung bringen, die Gottes Wort bringt. Gott allein kann aus einem Sünder einen Heiligen machen. Gottes Wort allein kann aus einem Verlorenen einen Geretteten machen. Gottes Wort allein kann aus einem Sklaven der Sünde einen Sklaven der Gerechtigkeit machen. Gottes Wort allein kann aus dem Tod zum Leben führen, kann aus dem Reich der Finsternis ins Reich seines Sohnes Jesus Christus führen. Das Evangelium allein, Gottes Wort allein, kann von der Schuld der Sünde befreien, kann von der Macht der Sünde befreien und auch von den Folgen der Sünden, dem ewigen Verderben. Und das macht das Evangelium so besonders, so notwendig für uns, weil das Evangelium eine gewaltige Macht mit sich bringt. Eine Macht, der wir uns bewusst sein dürfen, diese Botschaft, sie ist besonders, sie hat ein Ziel und sie rettet Menschen. Und deswegen müssen wir uns für diese Botschaft nicht schämen. Warum? Weil sie ist die Befreiung für Menschen. Und kommen wir jetzt noch zu einem vierten Grund. Paulus schreibt noch zum Ende von Vers 16, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Er schreibt noch weiter, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Der vierte Grund, warum das Evangelium so besonders ist, ist, dass die Botschaft ist für jeden. Die Botschaft ist für jeden. Das Evangelium ist nicht nur für irgendeine kleine Zielgruppe, oder irgendeine Peer Group, irgendeine kleine Gemeinschaft, Community, wie auch immer man es nennen möchte. Das Evangelium ist für alle Menschen, egal ob Jude oder Grieche oder sonst irgendeine Nation. Paulus schreibt ja zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Wir sehen in der Geschichte der Bibel, dass dem jüdischen Volk das Evangelium zuerst angeboten wurde, aber letztlich ist dies eine Botschaft, die allen angeboten wird, allen Menschen dieser Welt. Aber die Betonung im Vers liegt auf dem Wörtchen glaubt. Errettung für jeden, der glaubt. Nicht Errettung für alle, Errettung für jeden, der glaubt. Medizin kann einen Menschen nur dann heilen, wenn sie auch eingenommen wird. Medizin heilt dich nicht, wenn sie einfach in einem Schälchen vor dir steht und du sie anguckst. Und auch das Evangelium ist eine Medizin, die wir annehmen müssen. Wir müssen das Evangelium im Glauben annehmen, um von der Sünde, von dieser inneren Rebellion gegen Gott geheilt zu werden. Und Vers 16 hat uns zusammengefasst deutlich gemacht, dass das Evangelium nichts ist, für das man sich schämen muss. Das Evangelium ist diese eine besondere Botschaft, die diese Welt braucht. Menschen sind verloren und das Einzige, was sie aus diesem Stand des Verlorenseins herausretten kann, ist das Evangelium. Und ich habe zwei Anwendungen für euch aus dem Text heraus. Und zwar erstens, für jeden, der hier schon gläubig ist, für jeden, der weiß, dass er ein Christ ist, verkündige das Evangelium. Verkündige das Evangelium. Erinnere dich an diese vier Punkte, die wir uns gerade angeschaut haben, an die vier Gründe, warum wir uns nicht schämen müssen. Das Evangelium kommt von Gott selbst. Es ist nicht irgendeine Botschaft, die du verkündigst. Gott selbst, Schöpfer und Erhalter, hat sie gesandt. Es ist eine Botschaft, die Gottes Kraft in sich hat. Nicht du bist es, der rettet. Es liegt nicht in deiner Verantwortung, jemanden zu retten. Gott rettet durch diese Botschaft. Und das ist auch sozusagen der dritte Grund schon. Die Botschaft, sie bringt Menschen zum Heil. Und letztens darfst du auch wissen, die Botschaft, sie ist für alle Menschen. Es gibt keinen Menschen aus deinem Umfeld, dem du diese Botschaft nicht erzählen könntest. Und eine zweite Anwendung für jeden im Raum, ob Christ oder Nicht-Christ, höre auf das Evangelium. Daniel hat einleitend gesagt, wir werden müde, ja, wir rosten irgendwie ein in den Dingen, die wir schon, bin jetzt 10 Jahre Christ, man rostet ein, wenn man Sachen immer wieder hört, aber selbst wenn man 100 Mal ein Lied singt, man muss es immer wieder bewusst hören. Höre das Evangelium, wende deine Ohren nicht ab, beschäftige dich damit, lies die Bibel immer wieder. Lukas Evangelium hat 24 Kapitel. Das ist quasi wie so ein Adventskalender von 1. Dezember bis zum 24. Was haben wir heute für einen Tag? 6. Also wenn ihr noch nicht angefangen habt, 6 Tage müsst ihr nachholen, aber sonst seid ihr ab morgen wieder im Kalender drin. Lest das Evangelium, beschäftigt euch damit. Ich habe auch mein Lieblingsbuch, was das Evangelium erklärt, von Paul Washer. Ein richtig gutes Buch. Er erklärt sehr einfach das Evangelium. Und auch für jeden, der das Evangelium teilt, ich gucke mir immer hier die Gliederung an, einfach um zu verstehen, ja, wie kann ich Menschen vom Evangelium erzählen. Also sehr wichtige Literatur. Und ein zweites Buch von Spurgeon, Die Tür ist offen. Das Buch ist für jeden, der schon mal was gehört hat und zweifelt, der sich nicht ganz sicher ist, bin ich gerettet, brauche ich Rettung oder nicht. Es ist wirklich ein dünnes, einfaches Buch. Es ist Spurgeon, es liest sich wirklich wie Butter. Ich kann es nur empfehlen, wenn ihr schon was gehört habt und zweifelt, lese dieses Buch. Sieht inzwischen, glaube ich, ein bisschen schöner aus. Schon etwas ältere Auflage. Hört das Evangelium. Achso, ich lege sie einfach vorne hin, dann genau, könnt ihr euch angucken. So. Ich stelle sie, glaube ich, auch am Sonntag nochmal vor. Also, naja. Kommen wir zum zweiten Punkt. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, warum diese Botschaft eigentlich so besonders ist. Aber was ist denn jetzt der Inhalt dieser Botschaft? Zweitens, was ist der Inhalt dieser Botschaft? Damit wollen wir uns jetzt beschäftigen und wollen dafür in Vers 17 schauen. Vers 17 steht: Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und bevor wir in diesem Vers wieder einzelne Beobachtungen machen, möchte ich mit euch einen kleinen Schritt zurückgehen und mir nochmal die Struktur dieser Verse anschauen. Die Struktur ist sehr einfach zu machen. Es gibt 3 Anker, die Wörtchen denn immer etwas Neues einleiten. Wir haben gehört, das erste denn erklärt den Kontext. Paulus will nach Rom, er will ihnen unbedingt das Evangelium verkündigen, um sie in ihrem Glauben zu stärken. Und er sagt dann, ich schäme mich für das Evangelium nicht. Das ist sozusagen das erste denn, es enthält den Kontext. Das zweite denn erklärt dann, warum er sich nicht schämt, das haben wir uns gerade sehr gut angeschaut. Und das dritte erklärt nun, Paulus schreibt, es ist Gottes Kraft zur Errettung. Und das dritte denn erklärt jetzt, ja, was ist denn diese Kraft? Also, was rettet denn den Menschen? Ja, was ist denn der Inhalt dieses Evangeliums? Und Paulus schreibt in Vers 17, was der Inhalt ist. Paulus schreibt, denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes. Die Gerechtigkeit Gottes. Das ist die zentrale Botschaft des Evangeliums, Gottes Gerechtigkeit. Und damit einhergehend die Frage, wie kann ein gerechter Gott einen Sünder gerecht sprechen? Wie kann ein Straftäter, jemand, der Gottes Gesetz gebrochen hat, wie kann er denn jetzt am Ende doch gerecht werden? Wie ist das möglich? Wenn ein Richter zum Beispiel einen Straftäter einfach so freisprechen würde, dann wäre dieser Richter nicht mehr gerecht. Stell dir vor, jemand fügt dir großen Schaden zu, du gehst vor Gericht und der Richter sagt einfach zu diesem Schädiger, du bist frei, ich spreche dich frei. ist nicht schlimm, alles gut, geh einfach nach Hause. Und du als Geschädigter würdest dastehen und du würdest die Welt nicht mehr verstehen. Wie kann der Mensch, der doch sagt, ein Richter zu sein, keine Gerechtigkeit üben? Hat er den falschen Job gewählt? Warum macht er das überhaupt? Der Richter, der doch eigentlich diese Gerechtigkeit bringen sollte, tut es nicht. Er verurteilt den Schädiger nicht und lässt dich allein auf deinem Schaden sitzen. Das ist doch kein gerechter Richter. Wie kann der Sünder, der gegen Gott gesündigt hat, wie kann ein gerechter Richter einen Sünder freisprechen? Ist das nicht ein Widerspruch? Muss Gott sein Recht nicht irgendwie beugen? Muss er sein Wort nicht verbiegen? Muss er seine Gerechtigkeit nicht verleugnen? Muss Gott nicht die Augen zumachen, einfach kurz weggucken, wenn der Sünder ins Reich der Himmel eintritt? Das Schöne ist, das ist das Wunderbarste in der Weihnachtsbotschaft, Gott muss seine Gerechtigkeit nicht biegen. Gott ist immer der Gleiche. Gott ist in dem Sinne einfach, er verändert sich nicht. Gott ist immer einfach gerecht. Da gibt es keine Ungerechtigkeit. Und Gott kann den Sünder gerecht sprechen. Und das ist der Inhalt des Evangeliums. Gottes Gerechtigkeit. Und klären wir jetzt die Frage, wie kann ein gerechter Gott den Sünder gerecht sprechen? Das Evangelium offenbart Gottes Gerechtigkeit auf zwei Wegen. Wir wollen beide Wege jetzt durchsprechen. Denn zuerst wird Gottes Gerechtigkeit darin offenbart, weil Gottes Wesen wird bekannt. Das Evangelium macht Gottes Gerechtigkeit bekannt. Das Evangelium offenbart, dass Gott zornig ist auf Sünde. Und es braucht nicht viel, um jeden hier im Raum zu verurteilen. Jeder hat schon mal gelogen. Jeder hat schon mal irgendwo etwas gestohlen. Jeder war auch schon mal seinen Eltern oder anderen Menschen ungehorsam, hat nicht das getan, was sie wollten. Jeder hat vielleicht schon mal jemanden beleidigt, jeder hat schon mal irgendwie vielleicht jemanden sogar verletzt, sei es einfach in seinem Kopf, es sich vorgestellt. All das verurteilt uns zu einem Sünder. Aber das Problem ist, wenn wir auch über diese Sünden denken, wir denken oft in unserem menschlichen Maßstab. Wir denken, ach, ist doch nicht so schlimm, hätte ich doch jetzt die Wahrheit gesagt, dann hätte es den Menschen verletzt, doch gut, es war doch sogar besser, dass ich jetzt gelogen habe. Oder meinen Eltern nicht die ganze Wahrheit gesagt habe. Hätte ich jetzt irgendwie einen schlechten Abend haben sollen? Nee, ich gönne mir lieber den Abend, sagt meinen Eltern morgen die Wahrheit. Wir setzen oft unseren eigenen Maßstab auf Sünde an. Aber unser eigener Maßstab ist nicht das, was über unsere Ewigkeit entscheidet. Über den Ort, wo wir unsere Augen öffnen werden, wenn wir sie zum letzten Mal hier auf der Erde schließen, wenn wir sterben. Wo wir sein werden nach unserem Tod, entscheidet sich nicht an unserem Maßstab, sondern am Maßstab Gottes, an dem Maßstab des Schöpfers. Und das Urteil über den Menschen ist bereits gefallen. In Römer 3, 23 heißt es, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Das Urteil über uns ist schon gefallen. Jeder von uns hier im Raum hat die Herrlichkeit Gottes verfehlt. Wir sind alle Sünder, wir alle verfehlen den Maßstab Gottes. Gottes Licht, er ist vollkommen heilig. Gott hat keine Gemeinschaft mit Finsternis. Gott hat keine Gemeinschaft mit der kleinsten Sünde, mit der kleinsten Alltagslüge. Schon das entspricht nicht dem Maßstab Gottes, seiner vollkommenen Heiligkeit. Betrachte zum Beispiel schon ein ganz kleines Teelicht. Ja, wenn ich jetzt hier ein kleines Teelicht hinstellen würde, es wird dunkel. Man würde nicht alles erkennen, aber man würde genug sehen. Wir haben bei uns im Zimmer ein kleines Nachtlicht, damit unsere Tochter nachts nicht komplett erschrocken aufwacht, damit sie ein bisschen was sieht. Und dieses kleine Licht reicht aus, um den Raum ausreichend zu erhellen. Und beobachtet auch, dieses kleine Licht, es reicht vielleicht nicht, um zu lesen. Aber egal, wie viel Finsternis in diesem Raum ist, wie viel Dunkelheit im Raum ist, diese viele Finsternis kann dieses kleine Licht nicht verdrängen. Dieses kleine Licht kann nicht überwunden werden von der vielen Finsternis im Raum. Und jetzt stell dir mal Gottes gewaltiges, vollkommenes, herrliches Licht vor, welches jegliche Finsternis vollkommen verdrängt. Da, wo Gott ist, kann keine einzige Sünde sein. Und wir, selbst in der kleinsten Sünde, würden in diesem grellen, vollkommen herrlichen Licht in tausend Stücke zerfallen. Vor Gott kann keine einzige Sünde bestehen. Das ist der Maßstab, um in den Himmel zu kommen, vollkommene Reinheit. Und weil Gott gerecht ist, kann er auch nichts anderes dulden. Er kann seine Heiligkeit nicht beugen. Jede Sünde muss verurteilt werden. Andernfalls wäre Gott nicht mehr gerecht, er wäre kein gerechter Richter. Und jetzt bist du vielleicht verwirrt. Ich habe gerade gesagt, dass wir doch irgendwie klären wollen, wie denn der Mensch gerettet werden kann. Und jetzt hat sich die Antwort irgendwie nochmal in die Ferne gerückt. Es hört sich so an, dass doch der Mensch gar nicht mehr gerettet werden kann. Aber ich musste so weit ausholen, weil es wichtig ist, dass wir ganz genau verstehen, wer Gott ist. Wir müssen verstehen, wer Gott ist und was die Gerechtigkeit Gottes ist, warum wir wirklich gerettet werden können. Gerettet werden, obwohl doch der Lohn der Sünde der Tod ist. Wie können wir gerettet werden? Und das ist der zweite Aspekt der Gerechtigkeit Gottes, die das Evangelium offenbart. Und die Gerechtigkeit Gottes, von der dieser Vers hier spricht. Denn der zweite Aspekt ist, dass der Weg der Rechtfertigung bekannt wird. Der Weg der Rechtfertigung wird bekannt. Über Gottes Wesen hinaus offenbart Vers 17, wie der Gläubige denn nun gerettet werden kann. Die Gerechtigkeit Gottes meint hier den Weg, wie der Sünder zu Gott kommt, wie der Sünder gerettet wird. Dieses Wortpaar Gerechtigkeit Gottes meint die Art von Gerechtigkeit, die Gott zufriedenstellt. Es ist nicht nur Gottes Wesen allein, sondern es ist auch die Art von Gerechtigkeit, die Gottes Gerechtigkeit widerspiegelt, die sozusagen ausreicht, um der Gerechtigkeit Gottes gerecht zu werden. Vielleicht ein bisschen verwirrend, aber ich denke, wir kommen gleich alle dahinter. Die einzige Gerechtigkeit, die Gott zufriedenstellt, ist die Gerechtigkeit von Jesus Christus. Die Rechtfertigung des Menschen führt nur über Jesus Christus allein, an dessen Geburt wir jetzt an Weihnachten und der Adventszeit denken. Gott, Jesus, er wurde Mensch. Er ging ans Kreuz, er starb und hat diesen Lohn der Sünde bezahlt. Jesus, der selbst ohne Sünde war, wurde uns zur Sünde und er hat Strafe bezahlt. Jesus, er nahm die Schuld der Sünde, die Schuld, die der Mensch trägt, er nahm sie auf sich und er bezahlte diesen Preis. Er bezahlte den Lohn der Sünde an unserer Statt. Jesus erbrachte die Gerechtigkeit Gottes, Jesus brachte die Gerechtigkeit Gottes, die unsere Sünde wieder gut macht. Der Lohn der Sünde ist tatsächlich bezahlt. Es wurde tatsächlich Gerechtigkeit geschaffen für unsere Sünde. Und das ist die Gerechtigkeit Gottes, die hier offenbart wird. Dass tatsächlich diese Schuld, die wir auf uns laden, beglichen wurde. Unsere Sünde hat Strafe, Gerechtigkeit erhalten. Die Sünde, die wir tun, sie wurde tatsächlich bezahlt. Und das durch Jesus Christus. Und durch Jesus ist deshalb dieser Weg der Errettung möglich. Das Evangelium offenbart uns ein Tauschgeschäft. Unser dreckiges Sündenkleid wird gegen Jesu reines Kleid ausgetauscht. Unser sündiges Leben wird gegen Jesu vollkommenes Leben ausgetauscht. Unsere Ungerechtigkeit wird gegen die Gerechtigkeit Gottes ausgetauscht. Durch die Gerechtigkeit von Jesus Christus. Und es gibt nichts, was der Mensch selbst tun kann. Es gibt nichts, wie wir diese Gerechtigkeit Gottes irgendwie selbst erlangen, wie wir Gottes Gerechtigkeit irgendwie zufriedenstellen können. Es ist einzig und allein Jesus Christus, durch den wir Gerechtigkeit erlangen können. Gott, er bekleidet uns mit Christi Gerechtigkeit, wenn wir an ihn glauben. Und es gibt nichts, wodurch wir dieses Kleid auch nur irgendwie gewinnen könnten. Durch eigene Werke, egal wie sehr wir es uns wünschen, wie viel Mühe wir uns auch geben. Der Weg, er führt einzig und allein über Jesus Christus. Das Evangelium, es gibt uns genau das, was wir brauchen. Gottes Gerechtigkeit, um unsere Sünde wieder gut zu machen. Und Frieden mit Gott zu erlangen. Ich habe schon ein wenig darüber gesprochen, wie wir diese Gerechtigkeit Gottes erlangen, aber schauen wir uns das nochmal etwas genauer an. Paulus schreibt, denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben. Die Antwort darauf, wie wir diese Gerechtigkeit bekommen, lautet Glauben. Die Gerechtigkeit wird uns angezogen wie ein Kleid, wenn wir an das Evangelium glauben. Der Sünder, der glaubt, wird von Gott gerecht gesprochen und bekommt diese Gerechtigkeit als ein Geschenk. Und ich sage euch gleich in der Anwendung nochmal etwas mehr dazu, was denn Glauben heißt, wie das aussieht. Aber lasst uns vorher nochmal kurz einen Blick auf diese Wiederholung von dem Wort Glauben anschauen. Paulus schreibt ja hier, offenbart die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Und Paulus meint damit, dass Glaube nicht nur das ist, was am Anfang eines Glaubenslebens steht, Glaube ist nicht nur das, was den Menschen rettet, sondern Glaube ist auch das, was den Menschen durch sein ganzes irdisches Leben hindurchführt. Und Glaube ist das, was uns durchträgt und Glaube ist das, was immer weiter und weiter und weiter wächst und zunimmt. Und egal wie sehr das Schiff eines christlichen Lebens hin und her schwankt durch die Sorgen dieser Welt, so ist Glaube das, was dieses Schiff immer wieder stabilisieren wird. Egal, welche Sorgen und Nöte es gibt, Glaube ist das, was uns erhält und was uns auch bis in die Ewigkeit führt. Und diesen Gedanken der Ewigkeit wollen wir jetzt auch noch im letzten Teil des Verses beobachten. Paulus schreibt nämlich noch am Ende, denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Paulus zitiert hier einen Vers aus Habakuk. Habakuk Kapitel 2, Vers 4, um genau zu sein. Und dieses Zitat aus dem Alten Testament, Habakuk hat es 600 Jahre vor Paulus geschrieben. Paulus hat den Brief etwa vor 2000 Jahren geschrieben. Und dieses Zitat zeigt uns einerseits, dass das Evangelium keine neue Botschaft ist. Ja, Daniel wird mit uns, ich weiß nicht, ob es noch geplant ist, in 1. Mose 3,15 gehen, also nochmal 1000 Jahre in die Vergangenheit, vor Habakuk ungefähr, ne? Oder, ja, schon, ja, okay, noch mehr. Aber aufgeschrieben wurde es später, egal. Also noch weiter. Schon in den ersten Tagen der Schöpfung, nach den ersten Tagen der Schöpfung, ist das Evangelium bekannt. Das Evangelium ist keine neue Botschaft, die uns erst Jesus Christus, die uns die Kirche, Apostel oder irgendjemand gebracht haben. Das Evangelium gibt es schon vor Jesus Christus, vor Jesus. Aber dieses Zitat von Habakuk ist besonders interessant durch den Kontext. Denn Habakuk spricht hier zu Juden. Er spricht zu Juden, denen Gericht bevorstand. Gott richtete das jüdische Volk, kann man in der Geschichte nachlesen, in Habakuk. Er richtete sie aufgrund ihres anhaltenden Ungehorsams und er kündigte an, dass ihr Land erobert wird durch Chaldäer. Und Gottes Gericht, es traf auch ein, wie wir lesen. Aber inmitten dieser Gerichtsbotschaft sagt Gott selbst, also nicht Habakuk hat diese Worte gewählt, sondern es ist Gott, der zum Volk sagt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ein Volk, dem Gericht bevorsteht, zu 100%, sie bekommen gesagt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Also über das Gericht hinaus quasi. Das wahre Leben findet sich durch Glauben an Gott. Das wahre Leben, es findet sich durch die Rettung, die wir durch Glauben empfangen. Für Paulus und andere Juden war dieses Wörtchen Leben das gleiche Wort wie Heil. Es ist nicht das gleiche Wort, aber sie nutzten es wie Synonyme. Für sie gab es Leben nicht ohne Heil. Es gab für sie kein Heil ohne Leben. Für sie war es einfach ja, ein austauschbares Wort. Für sie begann das Leben erst mit Glauben, mit Heil, mit Rettung. Mit der Gewissheit des ewigen Lebens bei Gott. Wenn sie wussten, ich werde bei Gott sein, auch wenn ein Gericht kommt, das ist das Leben. wenn ich weiß, ich werde in der Ewigkeit bei Gott sein? Welchen Wert hat das Leben, wenn wir nicht wissen, dass wir bei Gott sein werden? Welchen Wert hat das Leben, wenn wir mit jedem Tag nur dem ewigen Verderben näher kommen? Aber wisst ihr, was das Interessante ist, warum auch Paulus diesen Vers einfach so zitieren konnte? Wir stehen heute genauso wie die Juden vor einem Gericht. Die Juden standen vor einem Gericht. Gott sagt ihnen, der Gerechte wird aus Glauben leben. Wir stehen heute vor einem Gericht und lesen, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und die Frage bleibt, glaubst du schon an Gott? Hast du schon dieses wahre Leben? Ja, du lebst heute. Du atmest genauso wie ich. Aber hast du schon das wahre Leben der Gewissheit, in Ewigkeit bei Gott zu sein? Vers 17 hat uns gezeigt, wie wir dieses wahre Leben erhalten können. Durch Glauben. Glauben wir an Gott, schenkt uns Gott die Gerechtigkeit seines Sohnes. Seines Sohnes, der ohne Sünde war, der stellvertretend am Kreuz sein Leben für uns gab, der unsere Schuld bezahlte, der wirklich unsere Schuld wieder gut gemacht hat, damit wir wirklich gerecht gesprochen werden können. Und deshalb lautet meine Anwendung für dich: Glaube an Jesus, der du nicht glaubst an Jesus. Glaube an Jesus. Es ist einfacher gesagt als getan, aber lasst mich ein wenig erklären, wie versprochen, was es denn heißt zu glauben. Glaube beginnt zunächst damit, dass man seine eigene Schuld eingesteht und dass man diese Schuld vor Gott bekennt. Gleichzeitig bekennt man vor Gott auch sein gerechtes Urteil über uns, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Wir kommen zu Gott und sagen, ja Gott, ich habe den Tod verdient. Glaube bedeutet weiter, die Selbstbestimmung abzulegen und das eigene Leben komplett unter die Führung Gottes zu stellen und Gott allein zu vertrauen in allem, was uns widerfährt, sei es in unseren Augen gut oder schlecht. Gott ist gut und alles, was uns passiert, ist gut. Und wenn du an Gott schon glaubst, ist meine Anwendung an dich: Glaube an Jesus weiter. Wir haben gesehen, von aus Glauben zum Glauben. Glaube ist das, was uns durch unser Leben hindurchträgt. Alle Probleme oder Herausforderungen, Glaube trägt uns hindurch. Glaube daran, dass Gott alles in deinem Leben sieht, alles in deinem Leben weiß. Und dass Gott alles so bewegt und lenkt, dass es zu deinem Besten dient. Gott hat einen konkreten Plan für dein Leben. Wir haben uns in Römer 1, 16, 17 die Botschaft angeschaut, die uns rettet. Wir haben die zwei Fragen beantwortet, was so besonders an der Botschaft ist und was der Inhalt dieser Botschaft ist, wie der Sünder wirklich gerecht gesprochen werden kann. Und wenn du noch irgendwo unsicher bist, wenn du irgendwo Fragen hast, Zweifel hast, sprich uns bitte an. Geht nicht mit Fragen nach Hause. Lasst euch Hilfsmittel geben. Ich hoffe, Gottes Wort war sehr deutlich und hat es gezeigt, dass wir diese Botschaft brauchen. Deswegen geht bitte nicht ohne Fragen nach Hause. Ihr dürft einmal aufstehen mit mir. Ich würde zum Abschluss beten und wir wollen noch ein Lied zusammen singen. Ich danke dir, Gott, dass du mich gerettet hast vor 10 Jahren, dass du Glauben in mir gewirkt hast, dass du mir gezeigt hast, wie schuldig ich vor dir bin, Herr. Und ich erinnere mich noch daran, wie der Stuhl brannte, Herr, und ich gar nicht mehr sitzen konnte, Herr, ohne auf die Knie zu gehen, Herr. Und ich danke dir, dass du diese Buße geschenkt hast und ich mit dir leben darf und mich so sehr in dir freuen darf, dass ich so begeistert sein darf von deinem Wort und von dem, was du lehrst. Ich danke dir, Herr, dass du deinen Sohn für mich gesandt hast, Herr, der diese Gerechtigkeit geschaffen hat, die ich nicht bringen konnte. Ich habe es versucht auf verschiedensten Wegen, aber bin immer wieder gescheitert. Und als ich dann verstanden habe, dass du Gerechtigkeit schenkst, Herr, so ist mir wirklich eine Last von den Schultern gefallen. Und ich danke dir, Herr, dass dein Evangelium diese Gerechtigkeit offenbart, die dich zufriedenstellt, Herr. Ich danke dir, dass Jesus sein Leben gegeben hat, stellvertretend für mich und so viele andere, Herr. Ich bitte dich für jeden, der nicht an dich glaubt, dass du ihre Herzen berührst, sie bewegst, sie zerschmetterst, Herr, und neue Herzen schenkst, die auf dich ausgerichtet sind, Herr. Ich bitte dich, dass du Rettung schenkst in diesen Tagen. In meiner Familie gibt es viele Menschen, Herr, die dich ablehnen, die ich auch am Weihnachtsfest sehen werde, Herr. Ich bitte dich, dass du dich über sie erbarmst und Rettung schenkst, Herr. Und so hat jeder von uns Menschen in seinem Umfeld, die dich nicht kennen, Herr, die dich ablehnen, vielleicht sogar sehr bewusst gegen dich rebellieren, Herr. Ich bitte dich, erbarme dich über sie und schenk uns, deinen Kindern, wirklich Freimütigkeit, dein Wort zu verkündigen, Herr. Ich danke dir für diese Verse aus Römer, die uns ganz deutlich zeigen, dass deine Botschaft sehr besonders ist. Das ist eine Botschaft von dir. Sie wirkt, sie hat ein Ziel, sie ist für alle Menschen. Ich bitte dich, dass wir uns daran immer erinnern, wenn wir versucht sind zu schweigen, uns zu schämen, dass wir uns daran erinnern, dass deine Botschaft so besonders ist und dass wir wirklich auch den Inhalt deiner Botschaft bringen. So oft reden wir nur davon, dass wir Menschen beleidigt sind, dass wir so schlecht sind, Herr. Aber du bist der Mittelpunkt des Evangeliums. Du bist derjenige, der beleidigt ist. Du bist derjenige, der zornig ist auf Gott, auf Sünde, Herr. Du bist derjenige, der gerecht ist, Herr, und der Sünde verurteilen muss. Ich danke dir, Herr, dass dein Wort da so deutlich spricht. Und ich bitte dich, dass wir genau diese Botschaft bringen, dass Gerechtigkeit in dir ist, aber auch du derjenige bist, der Gerechtigkeit schenkt, wenn wir an Jesus Christus glauben. Und dass wir nichts weiteres daneben tun müssen, Herr. Ich danke dir für diese kraftvolle Botschaft, für dein Wort. Bitte dich auch jetzt, wenn wir dieses Lied singen, dass wir es sehr bewusst singen, unsere Herzen voll und ganz darauf ausrichten. Amen.